Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Geburtstagsfolge bei der Yoga-Detektivin. Sie wird heute 2. Die Geburtstagsfolge ist was Besonderes, denn heute bin ich mal im Interview. Der Marc von Yoga Nidra, von der Yoga Company, hat mich mal interviewt. Viel Spaß beim Anhören.
Harium und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Yoga Zeit Geist. Trifft heute Jule, die Yoga-Detektivin. Jule macht jetzt schon seit 2 Jahren ganz viele Podcast-Folgen zum Thema, ja, dem Yoga auf der Spur. Als Yoga-Detektivin ist sie unterwegs. Und auf ihrer Mission durfte ich sie auch dieses Jahr im Februar treffen zu meinem persönlich ersten Podcast, wo Jule mich interviewt hat zum Thema Yoga Nidra. Ja. Und bei mir war das ganze Thema schon so, wow, Podcast ist spannend, das war mein erster Podcast und ich habe gesagt, wenn ich mal irgendwann einen Podcast mache, Jule, dann lade ich dich auf jeden Fall ein.
Und da bin ich.
Und da bist du. Nochmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung, Marc.
Der Podcast heißt ja Yoga Zeit Geist und es geht ein bisschen über den Yoga Zeit Geist. Wahrscheinlich bei dir auch. Was ist gerade so dein Yoga Zeit Geist?
Mein Yoga-Zeitgeist. Also ich untersuche ja quasi die ganzen verschiedenen Yoga-Stile und da sind eigentlich immer verschiedene Epochen auch drin, weil es gibt ja Sorten an Yoga-Arten, die sind schon sehr, sehr alt und immer wieder kommen sehr neue Yoga-Richtungen hinzu und die untersuche ich. Also ich bewege mich so ein bisschen durch die Zeit vielleicht und durch den entsprechenden Geist.
Das ist gut, weil du sprichst ja mit ganz vielen Menschen. Auch jetzt wieder auf den Yoga-Festivals durfte ich dich ja auch dann live treffen. Wir waren ja auf dem Yoga Sound and See Yoga Festival und auch auf den Experience Yoga Festival, weil du dann auch live unterwegs warst und dort wahrscheinlich auch wieder viele Menschen getroffen hast, ne?
Die
du so über den Podcast getroffen hast.
Ja, das ist auch schön, weil dann findet man immer mal wieder noch neue Arten oder so. Also ich bin manchmal selber erstaunt, was es da alles gibt. Mich hat mal jemand gefragt, als ich so 19 Folgen online hatte, wie lange das denn wohl jetzt noch ginge. Weil jetzt müsste es ja eigentlich erschöpft sein.
Ja.
Und jetzt sind es schon fast 60.
Schon fast 60 und du machst das jetzt schon seit 2 Jahren.
Genau.
Das ist ja quasi auch so die Geburtstags-Edition und Aufnahme. Heute, wir machen 2 Jahre Yoga-Detektivin, 60 Folgen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, einen eigenen Podcast zu machen? Was ist da so deine Motivation gewesen? Den ersten zu starten.
Ja, ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben. Das heißt, wir trinken Rosen und atmen Sternenstaub, weil mir aufgefallen ist, dass die meisten Leute so ein bisschen verkehrte Vorstellungen haben vom Yoga. Ne? Die denken, das, was sie bei Instagram oder so sehen, das geht eben nur so. Also nur ganz schlank in super knappen Bikinis und möglichst am Strand unter einer Palme. Und jedes Mal, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, haben die mir so Sachen wiedergespiegelt, wo ich gedacht habe, aber du kannst doch trotzdem zum Yoga gehen. Niemand muss so gelenkig sein. Niemand muss solche Asanas vollführen auf der Matte. Ne? Yoga kann viel mehr und es geht manchmal auch um was ganz anderes als nur um diese körperlichen Übungen. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht, weil die Leute ja heutzutage immer so wenig Zeit haben, ist es für die ganz nett, was zu hören, statt zu lesen. Weil ja, lesen immer so ein bisschen mehr, da muss man sich hinsetzen, da muss man sich Ruhe nehmen, ne? Wenn dann irgendwie jemand rumrennt oder irgendwas anderes passiert, ist man raus. Und wenn man zum Beispiel im Auto sitzt und eine Strecke fährt, kann man vielleicht ganz gut hören, habe ich gedacht. Ja. Oder wenn jemand zu Hause putzt oder Essen kocht oder keine Ahnung was macht oder joggen geht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht machen wir das Ganze mal zum Hören. Und dann habe ich gedacht, ein Podcast wäre doch nicht schlecht. Dann kann man mal die Folgen untersuchen, mal darüber sprechen, was die so machen, was die auszeichnet, für wen die geeignet sind. Es gibt ja auch Yoga-Stile, die sind vielleicht nicht unbedingt für jeden geeignet. Ne? Schwangeren-Yoga beispielsweise, ist für Männer jetzt eher nicht so. Oder Yoga für Skoliose, wer keine hat, braucht da nicht hingehen, der sucht sich vielleicht lieber eine andere Richtung. Und da, so ist das entstanden.
Ach, das ist ein schöner Weg. Also das quasi so, dich als Autorin betätigt, hast ein wunderschönes Buch geschrieben, was ich noch nicht gelesen habe, aber bestimmt irgendwann bald lesen werde. Wir trinken Rosen und atmen Sternenstaub. Wie bist du auf diesen spannenden Titel gekommen? Da sind auch ganz viele Bilder und Metaphern dabei.
Ja, Rose, so ein typisches so ein typisches Klischee-Ding, ne? Also wie man so von Yogis denkt, dass die alle esoterisch unterwegs sind und alle nur in irgendwelchen Sphären schweben und niemand so Kontakt zum Boden hat und ein bodenständiger Mensch bleiben kann und so, ne? Ja, die Rose ist ja das Bild der Liebe. Also hat die höchste Frequenz für die Liebe. Mhm. Und Sternenstaub ist das, woraus wir alle entstanden sind und vielleicht auch wieder zurückgehen.
Schön. Ja, das sind schöne Bilder, genau. Und gerade auch mit Bildern und Metaphern und überhaupt mit Menschen, die Yoga machen. Also ich habe neulich was gelesen, dass es mittlerweile in Deutschland mehr Menschen Yoga machen, als jetzt irgendwie in Fußballvereinen unterwegs sind, was noch vor 10 Jahren noch ganz anders war.
Ja.
Und dann denke ich mir schon, Yoga ist schon so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Klar, wie du gerade auch gesagt hast, man hat immer noch so schöne Bilder, die man auf Instagram zum Beispiel sieht, wo irgendwelche jungen Menschen mit einem tollen Körper in Bali, mit einem tollen Hintergrund und Palmen da Yoga machen. Mhm. Und man denkt dann so, okay, also diese Atmosphäre brauche ich jetzt, um erleuchtet zu werden.
Ja, ich bin weder auf
um
Bali.
Mein höheres Selbst zu finden. Und eigentlich ist es ja Yoga wirklich in seinen eigenen Alltag zu integrieren, gerade das Spannende. In dem Ort, wo man gerade ist, in dem Körper, wo man gerade ist, mit dem Umfeld, wo man sich gerade befindet, trotzdem sich dem Yoga zu nähern. Ne? Mhm. Und häufig, wenn ich immer mit Menschen im Gespräch bin, einige sagen dann auch, ah nee, Yoga ist nichts für mich, habe ich schon mal ausprobiert und so.
War also doof, gehe ich nicht wieder hin.
Ja, aber ich frage mich auch immer, ja Yoga, was hast du überhaupt gemacht? Und das ist ja auch überhaupt, was ist Yoga? Das finde ich ja so spannend, ne? Genauso wie Yoga, Zeit, Geist. Yoga, okay, Einheit, Körper, Geist, Seele im Hier und Jetzt. Also du hast jetzt schon mehr als 60 Folgen aufgenommen über Yoga. Und es werden bestimmt noch 120 und 180 und noch mehr Folgen werden.
Ich bin gespannt.
Weil ja auch jeder Mensch, das ist auch das Schöne, für sich selbst Yoga auch wieder für sich selbst interpretiert.
Ja, genau.
Man hat verschiedene Wege, wie man aufnimmt und es dann in sich zusammenfügt. Und wenn man merkt, okay, das tut mir gut, dann gebe ich es auch nach außen. Hm. Wie war das bei dir, dein Yoga-Weg? Wann hat der begonnen? Mit welchem Pfad des Yogas hast du begonnen und wo hat er dich hingeführt? Auf jeden Fall schon mal zum ersten Buch und zum Podcast.
Ja, und zu einer Yogalehrerausbildung.
Auch noch, okay, dann fangen wir mal ganz vorne an.
Also ich bin mit 25 nach Bonn gewechselt wegen der Arbeit. Und ich habe vorher seit ich 8 war oder so, habe ich Leistungssport gemacht, war Volleyballerin. Mhm. Und als ich dann nach Bonn gezogen bin, war das natürlich weg, weil meine Mannschaft war ja nicht mehr da. Mhm. Und dann hatte ich lange nichts gemacht, also so ein paar Monate. Und irgendwann merkt man das, ne? Mhm. Das ist alles ein bisschen komisch. So fühlt sich irgendwie alles ein bisschen merkwürdig an, ne? Dann hatte ich einen Kollegen und der hat zu mir gesagt, warum gehst du denn nicht mal zum Yoga? Mhm. Ich so, hä? Also was hast denn du jetzt nicht verstanden? Ich habe mit einer Mannschaft gespielt, mit vielen Mädels. Wir hatten einen Ball und wir haben gespielt. Was soll ich denn jetzt beim Yoga?
Um Punkte alleine, zu gewinnen, auf der Matte. Und zu springen, Action zu haben, abzuschlagen und sowas. Ja. Strategien zu entwickeln wahrscheinlich, ne?
Genau, also ich habe das nicht so zusammengekriegt und habe gedacht, nee, ich muss mich nicht entspannen, ich will was tun. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt kannst du da beides machen. Ich so, naja, dann hat er mir einen Kontakt gegeben und damals war das noch so, das ist ja jetzt 18 Jahre her ungefähr, dass ich mich bei dieser Yogalehrerin telefonisch anmelden musste und quasi wie ein Interview hatte, ob ich überhaupt in ihren Kurs passe. Also heutzutage geht man ja einfach in ein Studio, meldet sich da an und ist dabei. Ne? Und da musste ich mich eben anmelden Und die hat mich auch genommen. Und dann bin ich auch da hingegangen. Und ich war da mit Abstand die Jüngste. Die hat da eher so einen Kurs gemacht für so ein bisschen ältere Leute. Wir waren da in so einem Fahrsaal. Da wurden immer die Tische so zur Seite geräumt. Und ab und zu haben wir uns aber auch einen Stuhl auf unsere Matte geholt. Und ich habe schon gemerkt, dass mir dann, ja, das hat mir ganz gut getan so. Ne? Man merkt so, wie verbogen man eigentlich ist und wie wenig man sich so dehnen kann. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr mitmachen, weil ich von der Arbeit eingespannt wurde an diesem Wochentag. Und dann war das immer so schwierig, da ihre Kurse waren alle voll, konnte ich nicht in den anderen wechseln. Und irgendwann wurde ich angeschrieben über Xing, gab es ja damals noch, gibt es heute vielleicht auch noch, aber irgendwie nutzt das niemand, von einer Yogalehrerin, die in Bonn ein Studio aufmacht, bin ich dahin. Und dann dachte ich mir so, oh, was ist denn das? Das ist aber anstrengend. Das ging so richtig los, hoch, runter und richtig anstrengende Haltungen und Dehnungen und so. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber jetzt mal was anderes. Und dann bin ich ein paar Jahre zu ihr gegangen, immer mal so on und off. Und dann bin ich mal hin, dann bin ich wieder nicht hin. Dann hat es wieder gepasst, dann wieder nicht. Und irgendwann bin ich dann, ich habe bei der Telekom gearbeitet, da bin ich dort gegangen und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, als erstes mache ich mal so eine Yoga-Lehrerausbildung. Ich guck mal, was 4 Wochen Yoga so am Stück quasi mit mir so machen. Und dann
also
habe ich mir
4 Wochen dann am Stück in eine Yoga-Lehrerausbildung gegangen. Also
ja.
Von montags bis sonntags, dann wieder montags bis sonntags.
Ja, genau. Und sonntags war quasi so ein bisschen frei.
Okay, gut.
Aber nur so halb. Wollte
man alles mal so ein bisschen reflektieren, sitzen lassen,
ja,
bevor dann
man
wieder alles
ja
aufgewühlt wird.
Und so, ne? Also es ist ja nicht nur da jeden Tag auf die Matte gehen, das war ja auch Theorie und alles.
Ja, ja,
und
das gehört ja
ich habe geguckt, wo ich das mache. Ich war damals auch sehr viel unterwegs, bin gerne gereist und so und habe dann nach einem Land gesucht, wo ich noch nicht war. Indien habe ich erst gedacht, will ich machen. Und dann habe ich mir so die Sachen durchgelesen, dachte mir so, nee, ich muss nicht nach Indien, ich mache das so anders. Und irgendwann bin ich auf Mexiko gekommen, das fand ich gut, da war ich noch nie und das sah super aus, so schön am Strand und so. So Schalas mit so sandigen Wegen und so, ganz nett. Und dann habe ich mich da angemeldet. Okay. Und als ich dort war, sagte meine Zimmernachbarin, ich hatte da so ein Doppelbungalow quasi, die kam aus den USA und die hat mich gefragt, was ich zu Hause für Yoga mache. Und habe ich zu der gesagt, naja, Yoga halt. Ich dachte, das verstehe die Frage gar nicht, ne? Und sie sagt so, ja, also ich mache zu Hause Ashtanga-Yoga. Und ich so, okay. Und die so, ja, das ist ja hier ein Ashtanga-Yoga-Lehrer-Ausbildungsding. Ich so, Wusste trotzdem nicht, was die meint, ne? Ich so, ja, okay, prima. Jetzt bin ich halt auch hier, ne? Und dann am dritten Morgen fiel mir auf, warte mal, das ist ja genau das Gleiche, was wir die letzten 2 Morgen auch gemacht haben. Vielleicht hängt das mit dem Stil zusammen, der hier so quasi unterrichtet wird, ne? Und dann fiel mir das erst auf, dass es so verschiedene Sorten gibt. Da habe ich mir früher überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach in die Kurse gegangen und habe da mitgemacht, ne? Da gab es auch noch nicht so eine große Auswahl. Man war halt in dem Studio und hat das mitgemacht, was da angeboten wurde, ne? Da habe ich nicht groß gefragt. Und dann in
und
der
Ashtanga-Yoga, war das so dein Ding, was du dann gefunden hattest? Oder hattest du dann so gedacht, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet, kenne ich ja gar nicht oder entspricht gar nicht meinem Naturell? Oder hast du schon gemerkt, so Ashtanga ist so voll dein Ding?
Ja, ich
weiß. Du warst ja nun da für 4 Wochen in Mexiko, ne?
Ja, ja. Ich habe das auch ganz brav mitgemacht.
Okay.
Ich fand das auch irgendwie gut. Also man baut da schon wirklich Kraft auf, ne, wenn man das so jeden Morgen macht. Die Uhrzeit allerdings ist nicht so meins. Also wirklich buchstäblich 6 Uhr morgens auf der Matte. Und das fand ich schon ein bisschen schwierig. Um 8 bin ich immer noch mal schlafen gegangen. Ne? Also es ist nicht so mein Rhythmus, sage ich mal. Ne? Aber viele Yoga-Richtungen haben ja sowas, dass man das so morgens in der Frühe ganz zeitig und so. Mein Körper bewegt sich lieber abends. Ne? Also deswegen, das fand ich schon ein bisschen schwierig. Aber man merkt schon, dass man kräftiger wird, dass man wirklich so ein bisschen Stabilität kriegt, ein bisschen Kraft und dass man auch ein bisschen beweglicher wird. Aber so für mein Yoga-Leben, in Anführungsstrichen, kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, jeden Tag Ashtanga-Yoga zu machen. Also ich persönlich, ne? Ist mir dann doch irgendwie so ein bisschen langweilig auch. Weil so unser Körper, der kann 1000 Bewegungen machen und in sich alle möglichen Richtungen bewegen und dehnen und weiß ich nicht. Und man macht da halt wirklich die ganze Zeit immer nur das Gleiche. Also ich meine, um zu sehen, ob man Fortschritte macht, ist das sicherlich gut. weil man irgendwann merkt, auch heute kann ich 5 Sonnengrüße machen und ich finde die gar nicht mehr so anstrengend wie beim ersten Mal oder so, ne? Wo man da im ersten schon halb zusammenbricht.
Aber ja, der so Körper, der trainiert ja dann auch mit den ganzen Asanas. Ja. Und das ist auch ein schöner Weg, den du gerade beschreibst, genau wie früher. Ich war ja auch 2006 auf der Suche nach Yoga in Köln, also nicht weit entfernt von Bonn, wo du warst. Und bin dann auch auf die Satyananda-Yoga-Schule aufmerksam geworden. Und ähnlich wie du auch, ich habe ein Telefonat mit Swami Prakashananda geführt. Dann haben wir nachmittags einen Termin vereinbart, um uns zu treffen. Ich kam dann gerade auch aus meinem IT-Job so mit Anzug, dem Krawatte hatte ich mir vorher noch so abgemacht. Und streckte ihr zur Begrüßung auch so die Hand raus, wie ich das so kannte. Also sie stand dann so da und sagte, Hari Om, Marc, schön, dass du da bist. Zieh mal deine Schuhe aus, stell die mal da rein und komm mal hin.
Ja,
ja, und dann haben wir auch gesprochen und nach so einer Stunde Gespräch sagte sie dann, ja, also dann fängt ja bald ein Anfängerkurs an und wenn ich möchte, unter diesen Bedingungen kann ich daran teilnehmen. Okay, mache ich. Und dann ging es los, ne?
Ja.
Und dann durfte ich da auch wundersame Sachen lernen. Und wusste ich auch nicht, wo ich da gelandet bin. Welche Yoga-Richtung? Keine Ahnung. Swami Satyananda. Ja. Wurde noch nie gehört. Eine ältere Frau in Orange, dachte ich mir so, okay. Aber es hat sich dann als Glücksfall herausgestellt.
Ja, ich denke auch.
Du bist ja dann mit Ashtanga dann so gestartet.
Ja. Ja, man wird schon irgendwie geleitet, da wo man ankommen soll. Ne?
Ja, man fängt ja irgendwo an einem Punkt an und dann geht es ja immer so weiter. Ne? Ist man so, was war dann so deine nächste Inspiration, nachdem du nach 4 Wochen in Mexiko wiedergekommen bist, quasi du das Instagram Yoga geführt hast mit Schallas am Strand und Palmen.
Ja, da gab es, glaube ich, noch gar nicht so Instagram.
Ja.
2014 war das.
Nee, ich glaube, da wurde das noch nicht entdeckt.
Nee. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir dauernd Fotos und Posen gemacht hätten oder sowas, um das irgendwo hinzuschicken oder so. Nee, ja. Als ich wieder hier war, habe ich dann angefangen zu unterrichten. Ah. Unter anderem in dem Studio, wo ich vorher immer war. Und dann habe ich mir halt auch so ein bisschen abgeguckt, was die anderen so machen oder was man halt noch so für, ich kannte das ja so ein bisschen, ne? Ich war da ja ein paar Jahre vorher und habe ja schon gemerkt, dass man außer dieser Serie 1 beim Ashtanga-Yoga auch noch andere Übungen machen kann. Und ja, irgendwann findet man da, glaube ich, so ein bisschen so seinen eigenen Stil in dem, was man gerne mitmacht. Ne? Und dann kommen die Yogis, die auch Lust auf sowas haben. Mit denen unterrichtet man das dann halt auch so. Mhm. Ja. Also die große Vielfalt der Yoga-Arten habe ich tatsächlich dann erst durch diesen Podcast kennengelernt. Ne? Also es fallen ja immer mal Begriffe über alle möglichen Richtungen und man denkt sich, ah, habe ich schon mal gehört. Habe ich auch schon mal gehört. Was ist das genau? Weiß ich nicht, aber habe ich schon mal gehört. Ne? So. Und jetzt unterhalte ich mich mit den Leuten und die erzählen mir halt ganz genau, was die da machen, wofür das gut ist und was da so für eine Philosophie dahinter steckt. Also es ist schon echt interessant. Das ist ein Riesenfeld. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir das vorstellen, weil du recherchierst ja vorher auch so ein bisschen die Menschen. Wer kommt zu dir in dem Podcast?
Ja.
Welche Yoga-Richtung oder was ist so seine Spezialität? Da hat man ja schon mal eine Idee für das Gespräch und dann führst du das Gespräch und dann kommen ja auch noch mal ganz viele Sachen zutage, wo du dann wahrscheinlich auch deine eigenen Fragen direkt im Hier und Jetzt herausstellen kannst, die dich persönlich dann noch interessieren. Im Nachgang reflektierst du das ja auch noch mal, das Gespräch, der Podcast wird noch mal bearbeitet, du siehst ihn mindestens noch 2-3 Mal und hörst ihn auch.
Ja.
Und insofern sind ja dann so diese Podcast-Folgen, die sich ja dann auch so mit dir selbst verbinden, wo du dann auch so an deinen Punkten, wo du gerade bist, anknüpfst und dann vielleicht das eine oder andere dann auch ausprobierst. Was hast denn du so die letzten 2 Jahre alles ausprobiert, inspiriert aus deinen Podcast-Folgen?
Mantras, Yoga Nidra beim Marc.
Folge, welche Folge war es? Die Folge 40 im Februar, Yoga Nidra, ne? Erlebe den göttlichen Zustand.
Schön. Was,
was hast du noch erlebt?
Ich habe halt auf den Festivals viel ausprobiert. Ja. Zum Beispiel fand ich dieses Cantona-Yoga auch super, weil es Yoga Sound and Sea. Das würde ich gerne nochmal als Folge quasi für mich auch bearbeiten, weil dann kann ich alle meine ganzen doofen Fragen stellen. Ne? Manchmal denke ich mir, wenn ich das nicht weiß, dann weiß das auch der Zuhörer nicht. Ne? Und dann kann ich das alles fragen.
Und schreibst du dir die Fragen jetzt schon alle auf, wenn du zum Beispiel jetzt den nächsten Podcast mit Cantona Yoga plans, hast du dann schon so dein ganzes Fragenschema im Kopf oder auf Papier? Ja. Oder wie geht's dann los?
Ja, es gibt quasi der rote Faden ist eigentlich immer, was bedeutet der Stil? Manchmal ist es ja so ein Name, aus dem man nichts ableiten kann. Ja. Wo kommt der her? Gibt es vielleicht eine Geschichte dazu? Wer hat das erfunden? Warum hat er das erfunden? Manchmal haben die das ja aus eigenen Bedürfnissen heraus kreiert. Dann geht es meistens darum, wie solche Stunden ablaufen, wer da hinkommen kann, also für wen es geeignet ist, für wen nicht. Gibt es Kontraindikationen, also Menschen, die an irgendwas bestimmten leiden oder so, für die ist das vielleicht eher nichts. Für wen ist es super geeignet? Ne? Bei welchen Problem, die Menschen haben, könnte dieser Stil eben am ehesten helfen oder besonders gut helfen. Wie fühlen sich die Leute nach so einer Stunde oder wenn sie es lange mal ausprobiert haben, weil meistens ist eine Stunde ausprobieren ja ein bisschen blöd. Man muss das ja immer über einen gewissen Zeitraum wenigstens mal machen, um zu merken, was das so mit einem veranstaltet. Ja. Sowas besprechen wir. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Und wenn man die Fragen nicht so ganz konkret vorgibt, sondern sich so versucht, immer mal wieder daran zu erinnern, falls das so ein bisschen abdriftet, dann entstehen halt auch so witzige Situationen manchmal in den Gesprächen. Das ist ganz schön.
Genau, diesen roten Faden zu haben, aber auch mal wieder loszulassen und zu gucken, wann sie das Gespräch hinbringt.
Ja, und dann, wenn ich die Menschen finde, dann telefoniere ich mal mit denen, guck mal, wie es so passt, ob das irgendwie so, ob die auch genug zu erzählen haben, ne? Wenn das jetzt irgend sowas ist wie, ich weiß nicht, einmal im Jahr oder nee. Also ich weiß nicht, wenn halt irgendwie da nicht so viel Gesprächsbedarf ist oder Gesprächsstoff, dann sage ich halt auch manchmal, nee, passt da nicht so. Oder manche sagen, sie wollen mit mir über dies und jenes sprechen, dann sage ich, das habe ich schon. Also doppelt möchte ich es dann auch nicht unbedingt machen, ne?
Aber dieses Doppelt, das ist dann wirklich vom Thema doppelt, aber dann natürlich auch wieder von der Person, die das vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten kann oder mit ganz eigenen Geschichten und Erfahrungen zusammenhängt.
Das deswegen
finde das ja auch so schön, so dieses Storytelling, dieses eine persönliche Geschichte zu hören, zu erleben, genauso wie du gerade sagst, wie kommen Menschen überhaupt zum Yoga oder zu einer Yoga-Richtung? Was ist deren Motivation? Was hat es ihnen persönlich gebracht? Was konnten sie dadurch für sich selbst auf ihrem Yoga-Weg erleben? Ihre persönliche Entwicklung oder auch persönliche Heilung? Es ist ja meistens immer häufig, wenn Menschen zum Yoga kommen, dass da irgendwie auch so das Leben dann so eine Umbruchphase ist, wo irgendetwas, so ein alter Weg vielleicht zu Ende geht und sich in der Zukunft schon so 2, 3 neue Möglichkeiten aufmachen. Oder man erstmal in so eine Kuhle ist, wo man gerade überhaupt gar keinen Weg sieht und erstmal so überlegt, okay, wie komme ich jetzt erst aus der Kuhle wieder raus, wo ich gerade bin?
Üben.
Und dann wieder so diesen Blick weiter zu gucken, weil das finde ich immer so schade. Yoga ist jetzt noch nicht so, dass es in den, ja, ab und zu schon in den Kindergärten oder auch in den Schulen mal hier und da so ein bisschen von Lehrer, Lehrerin, die da involviert sind, hineingegeben werden. Deswegen mache ich auch schon Yoga Nidra für Kinder, um zu sagen, selbst die Kinder ganz früh sollen damit in Kontakt kommen, weil das für die weitere Entwicklung gut ist. Und ich selber hätte mir sehr gewünscht, früher, vielleicht schon im Kindergarten, in der Schule, spätestens im Studium, allein dieses Yoga mal kennenzulernen und zu wissen, dass es da für tolle Möglichkeiten gibt. Klar, einmal die Körperübungen, wie du ja gerade auch gesagt hast, aus dem Leistungssport heraus ist man ja auch mit dem Körper unterwegs. Volleyball, ich war früher Leistungssportler im Schwimmen. Ist keine Mannschaftssportart, aber ich wusste, okay, ich mache was mit meinem Körper, ich halte mich fit, ich dehne ihn, ich weiß, was ich meinem Körper so abverlangen kann. Schwimmen nannte man dann immer so Kacheln zählen, weil es ja so meditativ war. War dann auch schon so eine meditative Sache. Obwohl ich damals gar nicht wusste, was Meditation ist.
Ja.
Aber jetzt im Nachhinein, ich schwimme heute immer noch, ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber dann so, das für sein Leben zu entwickeln und in den Alltag zu bringen, das finde ich so wichtig. Auch Atem, da hattest du ja auch gerade drüber gesprochen, Achtsamkeit oder auch so viele schöne aus den Schriften des Yogas. Deswegen, wie hast du für dich Yoga in deinen Alltag integriert, so über die Jahre? Welche Module, Bausteine hast du rausgenommen und wo positionierst du sie in deinen Alltag und was hat dir das gebracht, so in den letzten vielen Jahren auf deinem Yoga-Weg?
Also, ich unterrichte natürlich, ne? Und da ist man ja auch sehr bewusst bei der Sache. Und ich gucke mir so die Menschen an und überlege, was sie brauchen könnten und gestalte die Stunde halt danach. Und für mich selber, ich mache, glaube ich, ganz viele Sachen intuitiv. Also ich muss mich wenig in so wirklich komplette Stunden begeben. Also ich habe irgendwie so ein natürliches Bewegungsbedürfnis oder eben auch mal nicht. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mich dehnen, dann mache ich das und dann rolle ich mir nicht erst eine Matte aus oder hole mir irgendwelche Gegenstände. Das mache ich dann auch einfach mal beim Fernsehen oder so. Denn ich kann ja auch Fernsehen gucken, während ich da so ein bisschen im Twist liege oder in der Vorbeuge sitze oder sowas mache. Ne? Also von daher mache ich das eher so aus mir selbst heraus. Und was ich öfter mache, ist, wenn ich ins Bett gehe, dann nehme ich mir immer einen Moment und meditiere da so. Aber ich bezeichne das nicht zwingend als Meditation. Ich lege mich einfach hin und überlege mir so, wofür war ich dankbar heute? Was ist heute alles passiert? Und lass das so Revue passieren. Und ja, gib vielleicht auch mal noch so einen guten Gedanken mit in die Nacht oder in den nächsten Tag oder in irgendwas, was ansteht. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich mache mehr so geistig irgendwie als jetzt so Körper und so. Das hatte ich früher halt genug. Ne, da wurden wir halt auch gerne so ein bisschen gepusht mit Kraftkreisen und weiß nicht, 7-mal die Woche Training oder irgend sowas. Und jetzt ist für mich, glaube ich, so ein bisschen die Zeit, ich weiß, mein Körper kann viel, der erinnert sich auch an viel. Ne? Wenn ich irgendwelche Bewegungen mache, der lernt das relativ schnell, weil der viel von früher kennt. Und jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen was anderes dran, ne, in dieser Lebensphase.
Schön, genau, diese Lebensphasen, die ändern sich ja auch, ne? Und es steigen ja auch, man sieht das häufig, dass Menschen mit irgendwas beginnen, mit Yoga, mit Hatha-Yoga, Ashtanga-Yoga, erstmal über den körperlichen Weg kommen, auch gerade junge Menschen, die das Bedürfnis haben, erstmal ihren Körper zu bewegen.
Ja, und müssen die auch, ne? Das muss man ja auch erstmal ausbilden, wenn man braucht Kraft, man braucht Muskeln, weil man möchte irgendwie eine gerade Statur haben, auch wenn ich gerne krumm sitze oder so, aber theoretisch weiß mein Körper, was das ist. Ne? So. Und das ist halt wichtig, dass die Kinder so ein Körpergefühl entwickeln, dass sie auch eine Idee haben, wie stark sie sind, wenn sie irgendwas machen müssen. Ne? Wenn die den ganzen Tag nur rumsitzen und irgendwas auf dem Handy daddeln oder Computerspiele spielen, dann fehlt denen das ja komplett. Ne? Die sehen Kasten Bier und wissen nicht später, ob die den anheben können. Unser eins weiß, ich schaff zwei.
Aber von den Kindern heutzutage, klar, natürlich der Körper, die haben dann ihre Videocomputerspiele und da sind dann die großen, starken Helden. Dann nehmen sie die Charaktere und sind mutig und gehen auf Abenteuer und können Berge bezwingen und schwimmen und tauchen.
Das eine schließt das andere ja auch nicht aus.
Durchs Wasser gehen. Aber diesen eigenen Charakter dann auch wirklich so mit ins Leben zu bringen, in die reale Welt, zwar ist jetzt vielleicht dieser Computermonitor auch nur eine Maya, wie die Yogis sagen, die ganze Umwelt und so, ist auch nur eine Illusion. Aber trotzdem ist die Illusion dann schon unsere Welt nochmal eine nähere Illusion als eine auf dem Handy mit den ganzen Pixel. Aber die haben natürlich dann auch eine ganz andere Gehirnschaltung, weil ich denke mal, so der Daumen von der Hand, ich meine, da war ja früher immer schon ganz wichtig, irgendwie man konnte was pflücken, man konnte was aufheben, man konnte irgendwie sich am Baum festhalten, mit dem Gerät irgendwie was machen. Aber heutzutage, wenn ich ein Handy in der Hand habe, mit dem Daumen, wie präzise der tippen kann, wie der wischen kann, wo der drauf gucken kann, Millimeter genau ist der Daumen, wow. Also der hat nochmal ganz schön einen Wert gewonnen
in der Evolution. Ja, und dafür haben die Füße einen Wert verloren. Irgendwie hat sich das ein bisschen verlagert, ne? Also man sieht das auch oft auch in den Stunden, dass die Füße für die Menschen so ein bisschen Also manchmal haben die da keinen guten Bezug mehr zu. Also zu den Händen natürlich, damit machen die den ganzen Tag alles, ne? Aber
Tippen
mit ihren
mit
Füßen,
den Fingern, ne? Ja. Eine spannende
und
Idee,
so, so einzelne Zehen bewegen und so, das können dann nicht mehr so viele, ne?
Ja,
das
oder auch
eher
so die
so
Gleichgewichtsübungen, ne? Weil die geht man auch, wenn ich so im Stehen, so ein Tänzer auf einem Bein, einen Baum mache oder sowas, einfach auch mal wieder zu gucken, wenn ich nur auf einem Fuß stehe, ne? Wie dann mein ganzes Gleichgewicht, auch die ganzen vielen kleinen Muskeln im Körper sich ausdehnen und auch diese Achtsamkeit, gerade beim Gleichgewichtsübungen, ja auch komplett wieder nach innen geht.
Ja,
auf jeden
total.
Fall.
Ja, auch, dass man das so ein bisschen wertschätzt, was die Füße alles für einen machen, ne? Also
ja.
Gut, wenn man viel rumsitzt, dann tragen die einen auch nicht viel von A nach B, aber theoretisch können die das alles, ne? Und wenn man die aufsetzt, wie weich eigentlich so ein Fuß ist, ne? Dass der, wenn man den aufsetzt, so ein bisschen so macht, ne? Dass der so ein bisschen auseinander geht, das ist wie so beim Elefant. Das finde ich halt auch cool. Das kann man mal richtig beobachten, wenn man mal so barfuß auf seiner Matte mal so ganz achtsam nach vorne läuft, zum Beispiel.
Ja. Es gibt
machen
ja
die
auch
Menschen
das
nicht mehr.
Achtsame Gehmeditation, ne? Wenn man so barfuß geht, ganz wunderbar ist das natürlich, wenn man es in der Natur macht, weil dann hat man nicht nur so einen gleichmäßigen Boden, sondern vielleicht irgendwie so Gras oder Stöcke oder Blätter oder Steine und spürt dann so ganz den Untergrund, wie er dann so ganz unterschiedlich ist.
Ja, und dann macht man eigentlich auch Yoga, ne? Und dafür muss man nicht unbedingt die Matte rausgeholt haben. Gibt schon viele mögliche Arten.
Die Matte finde ich sowieso immer voll überbewertet, weil ich meine, Yoga gibt es jetzt irgendwie seit 5000 Jahren und eine Yogamatte 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre und heutzutage machen die Menschen eine Philosophie daraus, welche Yogamatte es gibt, mit welchem Grip und aus welchen Materialien. Und ich nutze eigentlich auch seltenst eine Yogamatte. Jetzt habe ich mal wieder eine, aber ich habe jahrelang einfach auf dem Dielenboden Yoga gemacht. Heute dort auch Holzboden, Dielenboden ist auch schön.
Ja.
Und damit kann man auch ganz gut. Ich meine, die Swamis dann so in Indien, die hatten dann auch keine Yogamatte, die hatten dann mehr so ein Fell, ne? Wie
so
Swami
oder so
Schiebeinander sieht man irgendwie so. Der hat dann, glaube ich, so ein Löwenfell, wo er so am Ganges sitzt und meditiert, also so ein Krafttier, wo dann auch die Kraft dann übergegangen ist. Aber ansonsten ist, glaube ich, das schon gut und wichtig, so Yoga mit in den Alltag zu transportieren.
Ja, finde ich auch.
Und als du gerade auch gesagt hast, dieses Abends sich hinzulegen, die Augen zu schließen und dann nochmal in diesem besonderen Zustand nochmal so den Tag zur Revue passieren zu lassen, nochmal so sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar, weil es gibt ja auch eine Herzensverbindung und ein schönes Gefühl, sich für die Nacht vorzubereiten. Und genau darüber habe ich gestern auch in der Yoga-Nidra-Ausbildung gesprochen. Weil man so im Bett liegt, die Augen sind geschlossen, dann sind die Gehirnwellen ja schon in einem Alpha-Zustand, wie auch bei Yoga-Nidra. Und in diesem Alpha-Zustand ist halt der Geist noch sehr kreativ, kann noch sehr klar werden. Und diese Zeit auch für sich zu nutzen, wie du es auch gerade beschrieben hast, einfach zu gucken, diese besondere Zeit, die man abends hat, wenn man sich ins Bett legt, aber auch genauso gut morgens, wenn der Wecker geht, vielleicht nicht direkt aufzuspringen, sondern nochmal so smooth drücken, das heißt nochmal so 5 Minuten zu wissen, okay, jetzt halte ich meine Augen zu und starte für mich schon mal so in einer geistigen, emotionalen, spirituellen Ebene so den Tag und verbinde mich auch mit mir und den Tag ganz bewusst, bevor ich dann meine Augen öffne, meine 5 Sinne in die Welt hinausstrecke, dass es dann wieder losgeht und genauso abends auch die Sinnesorgane wieder so ganz bewusst wieder zurückzuziehen. Ne?
Ja, schöne Idee. Also morgens habe ich das nicht so gut, weil wenn ich dann aufwache, dann bin ich wach. Und dann denke ich, oh, jetzt geht's los, stehe ich auf. Aber ich bin halt eher so dieser Abendtyp, ne? Wenn's, also ich finde es immer schöner, wenn es dunkel wird, als wenn es hell wird. Also diese Abenddämmerung oder dann die Nacht, das finde ich irgendwie besser als von der Nacht in den Tag.
Okay.
Weil für mich hat das irgendwie so was Beruhigendes, ne? Wenn es langsam dunkel wird, wird alles leise. Da muss man nichts mehr machen, da gibt's nichts mehr zu tun, irgendwann ruft auch keiner mehr an, ne? Und dann hat man da so irgendwie so eine Stille. Und morgens wird es ja dann eher lauter. Und ich find's andersrum schöner.
Aber das, wo du das gerade so beschreibst, das ist ja auch so dieser natürliche Rhythmus des Menschen seit Hunderten von Tausenden von Jahren, dass wenn's morgens hell geworden ist, die Hühner und die Tiere und all die Welt laut geworden ist. Es war hell, man ist aufgestanden, man ist in den Tag gestartet und dann, wenn es abends dunkel geworden ist und alles wieder ruhiger geworden ist und früher, wir haben jetzt auch seit ein paar Jahren oder 100 Jahren erst den Lichtschalter und die Glühbirnen und die Elektrizität. Früher gab es dann nochmal irgendwie eine Kerze oder irgendwie so ein wild rauchendes Feuer, wo man sich nochmal so ein bisschen gewärmt hat. Oder noch was gekocht hat, aber dann irgendwann war dann auch kein Internet und kein Fernsehen und dann sind die Menschen dann halt auch, haben sich noch eine Geschichte erzählt. Deswegen ist ja Geschichten erzählen auch so schön, weil das ja auch im Geist verankert ist.
Und mit Kindern machen wir das auch, ne? Nur nicht mit uns selber.
Ja, schade. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das Geschichtenerzählen heute so mehr in das Fernsehen gekommen, das ist in den Fernsehen irgendwelche Geschichten erzählt werden, die die Menschen dann so als Erzählung vielleicht aufnehmen. Ja, die Erzählung, dieser Story-Code, der ist ja beibehalten, so eine Heldenreise. Irgendeiner macht sich auf den Weg,
Abenteuer
erlebt er. Es geht vielleicht um Leben und Tod oder um Liebe oder Nicht-Liebe.
Ja, aber das Problem ist halt beim Fernsehen, dass du das halt alles präsentiert bekommst. Ne, ja. Du hast die Bilder, du hast den Ton, du hast irgendwelche Geräusche und Effekte, die das alles spannender machen oder wie auch immer, ne, die dir quasi das Gefühl, was du dabei haben sollst, vorgeben.
Ja,
und wenn du eine Geschichte hörst.
Genau, dann kommt das die Geigenmusik, die ist, was man sofort, okay, jetzt wird wieder gut.
Oder so, und bumm, 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 bumm. Ja, dann denkst du, hinter der Ecke steht wieder einer und das weiß man schon. Ne? Wenn das aber dir einer vorliest, dann musst du das alles mit deinem Kopf machen, ne, mit deiner Fantasie. Und das bildet, glaube ich, ganz andere Synapsen, als wenn man alles präsentiert bekommt, so wie das sich jemand anders vorstellt. Das heißt ja nicht, wenn wir eine Geschichte lesen oder vorgelesen bekommen, du und ich, und wir könnten die quasi in einen Film übersetzen, hätten wir wahrscheinlich zwei komplett verschiedene Filme.
Auf jeden Fall.
Ne? Und darum geht's immer,
während Yoga Nidra, wenn eine Person eine Gruppe durch Yoga Nidra führt, jeder der Teilnehmer hat ein komplett eigenes Empfinden, eine eigene Erfahrung. Jedes Wort, was kommt, jeder Satz, der kommt, hat eine andere Reaktion im Körper, Geist und Seelenbereich. Und deswegen ist das so spannend. Genau, also Geschichten erzählen auch überhaupt. Es kommt ja Wörter aus dem Mund, kommen über die Ohren, werden dann wieder in die eigene Welt transportiert. Und da findet dann die individuelle Umsetzung statt.
Ja, also deswegen sind ja auch, wenn man sich so Meditationen anhört, dann hat man ja auch seinen eigenen Film dabei. Ne? Oder wenn man, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch, wenn man ein Buch liest, dann hat man ja seinen Film zum Buch quasi hier oben drin. Und wenn man dann ins Kino geht, weil das irgendwann verfilmt wird, das ging mir, ich weiß nicht mehr, welches Buch das war und welcher Film dazu, aber ich habe meine Freundin gefragt, wo der so und so denn ist, diese Hauptfigur aus meinem Buch. Und die so, na der und der. Ich so, hä? Nee, das sieht doch ganz anders aus. Das hat für mich so gar nicht zusammengepasst, dass ich den noch nicht mal irgendwie erkannt habe.
Ja, stimmt. Da muss man immer schon sehr tolerant sein, wenn man so seine Lieblingsbücher, die man dann so liest und für sich selbst auch verstanden hat und denkt, das ist so, da waren noch ganz wichtige Sätze drin und ganz wichtige Passagen, die mich total gefesselt haben, wo ich dann irgendwann merke, so. Die fehlen, die waren ja nicht dabei.
Was sind das für ein blöder Film?
Also ähnlich kann das ja auch genau mit dem Yoga sein. Ne? Wenn man jetzt mal wieder so, Yoga ist ja auch wieder so ein Begriff und jeder versteht darunter was ganz anderes. Du als Yoga-Detektivin guckst genau nach, was ist überhaupt Yoga und findest ja sehr viele Menschen, die über ihr Yoga sprechen und letztendlich dann auch das wiederum interpretieren, mit dir teilen, mit deiner Zuhörerschaft teilen und dann wiederum letztendlich ja auch wieder Menschen erreichen, die sagen, okay, spannend, guck es mir mal an. Oder, ja, kann man mal machen, aber ist nichts für mich.
Genau.
Auch dieses ist nichts für mich. Genau, dann, dass es heute nichts für einen ist, aber vielleicht in 5 oder 10 oder 20 Jahren, die auf irgendein Yoga-Festival gehen, in irgendein Zelt reinstolpern, weil das, wo sie hin wollten, schon voll war oder nicht stattgefunden hat. Und dann sind die auf einmal in irgendeine Veranstaltung und denken, okay, mache ich mal mit. Und danach denken die so, wow, was war das? Genauso wie du gerade gesagt hast, was du kennengelernt hast. Welche Yoga-Art war das nochmal am Anfang? Mit dem du noch im Podcast machst?
Kantona-Yoga.
Kantona-Yoga, was hast du da erlebt? Habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, siehst du? Also das ist irgendwie, so wie ich das verstanden habe, ich habe ja jetzt mit ihr leider noch nicht gesprochen, ich muss sie ja auch erstmal noch anfragen. Ja. Das kommt, glaube ich, aus New York und die Idee ist auch ein bisschen, dass man in der Stunde miteinander, also normalerweise heißt das ja, der Lehrer gibt vor, die Schüler machen nach, so ungefähr, ne? Der Lehrer geht rum und gibt ein paar Hilfestellungen oder hier, mach mal den Arm so und das Bein so und dann ist das vielleicht irgendwie, guck mal, ob das schöner für dich ist. Und da können das sogar auch die Schüler untereinander machen. Und die machen auch so ganz verrückte Übungen. Also wir haben da erinnere ich mich dran, die Hände so gedreht und warte mal, wie war das? Also so auf dem Boden und dann auch noch irgendwie so verdreht und so auf dem Boden. Und dann dachte ich mir so, Alter, das können doch gar keine Handgelenke, ne? Und wenn man das dann aber mal so ganz vorsichtig versucht, merkt man, ah doch, das können die. Also was wir eigentlich für einen Bewegungsradius und Spielraum in unseren Gelenken haben, den wir niemals nutzen, weil wir irgendwie immer die gleichen Bewegungen machen, ne? Wir machen nichts, wo wir unsere Hände drehen im Alltag, also wenig zumindest, ne? Und das fand ich ganz cool, dass wir da so viele Übungen gemacht haben, wo man merkt, was so ein Gelenk eigentlich alles können kann.
Und das erinnert mich an Swami Prakashananda. Dort haben wir angefangen mit Pava Mukta Asanas, Gelenkübungen, antirheumatische Gelenkübungen, vor und zurück mit Atem, Bewegung und Achtsamkeit in die Bewegung reinbringen, durch alle Gelenke, Finger, Handgelenk, Ellbogen, Schultergelenke, dann Hüften, Knie, Fußgelenke. Und sie sagt immer, das ist das höchste Yoga, also nicht diese großen Verrenkungen und Handstand, sondern wirklich sich mit dem Ziel, auch hier wieder die Energie fließen zu lassen, in die Wahrnehmung zu gehen, achtsam zu sein und selbst diese kleinen, feinen Bewegungen sehr wertzuschätzen. Ne? Also nicht nur immer das Große zu nehmen, sondern bei den kleinen, feingliedrigen Sachen anzufangen, weil damit sind wir ja letztendlich auch der Körper, der Mensch, der sich bewegt, und wenn da die Energie fließt über die Nervenbahnen, über Sehnen, über Haut, über Faszien, das geht ja alles da ringsherum. Und wenn das gut gedehnt ist, ne, dann.
Ja. Und wenn man sich auch überlegt, wie viel man mit den Fingern macht, aber im Yoga die nicht benutzt, ist ja eigentlich doof. Ich hatte früher mal einen Gips an der linken Hand und konnte die quasi nicht benutzen. Und da merkt man dann erstmal, wie irritierend das ist, wenn man irgendwie so gefühlt jetzt nur noch eine Seite hat.
Ich hatte das mal beim Skateboardunfall mit der rechten Hand, die Handgelenk irgendwas gebrochen. Und die ganze Zeit möchte man was machen. Nach 3 Wochen hat man dann wirklich umgedacht und hat gedacht, okay, die Hand, die ist gerade nicht mehr so einsatzfähig. Genau. Gehirn hat alles dran und dann kommt irgendwann dieser Gips ab und die Hand hängt erstmal so.
Ja, das war bei
mir
auch.
Und du denkst dann so, okay, das war aber vorher irgendwie anders. Und dann denkt man, ja, okay, ist noch nicht so ganz. Und dann merkt man, die ganzen Muskeln innerhalb von 3 Wochen sind dünn geworden.
Ja, du kriegst ja dann hier auch so ein Loch im Gips, da kannst du ja alles Mögliche dann da so reinschieben. Das wird ja immer größer über die Zeit, ne?
Und irgendwann fängt man dann auch wieder langsam an, überhaupt erstmal zu gucken, so alles ist steif auch und nicht so beweglich und erstmal wieder langsam so die Bewegung zu finden und dann nach 3 Wochen hat man wieder so die Idee, das wird wieder so, wie es vorher einmal war.
Na, man hat ja auch ein bisschen Angst, das zu bewegen, ne? Weil das ist ja dann so ein bisschen schlappig und dann war das ja auch kaputt und dann will man das ja nicht wieder kaputt machen und dann will man ja da so ein bisschen aufpassen. Also ich kann mich da noch dran erinnern, dass das ein bisschen kompliziert war, aber ich weiß dann gar nicht mehr. Ich habe ja eigentlich auch mit dem Gips, ich war ja trotzdem beim Training, ich durfte halt nur kein Volleyball mitspielen, ich musste dann tolle Kraftübungen machen.
Ja.
Und als der Gips dann ab war, weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Also ich habe auf jeden Fall ziemlich schnell wieder mitgespielt. Also wenn man es dann auch benutzt, dann kommt das halt auch schnell wieder, ne?
Auf jeden Fall, das ist klar.
Aber was?
Und da fällt mir das jetzt auch wieder ein. Häufig kommen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Yoga Nidra oder auch in die Yoga Nidra Ausbildung, gerade auch so Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, die sich beim Skifahren mal das Bein gebrochen haben oder das Knie verdreht haben oder den Arm gebrochen haben oder was mit dem Rücken haben oder was mit der Schulter haben und irgendwann merken so, der Körper, das geht gerade nicht so gut, aber ich will ja weiter Yoga machen. Was gibt es denn sonst noch für Formen, wo ich Yoga machen kann? Und dann kommt man so auch durch solche Krisen oder Krankheiten auch zum Yoga und merkt, oder zu Yoga Nidra oder überhaupt zur Meditation, zur Konzentration oder überhaupt Pratyahara, erstmal so die ganzen Sinnesorgane von außen wegzunehmen. Und dann wirklich zu merken, so, okay, ja, auch
spannend. Ich muss mich gar nicht bewegen. Ich kann ja einfach nur liegen, super.
Ja, das kommt dann ab und zu auf, so nach Yoga-Nidra-Workshops. Und ich sage so, nee, der Körper bewegt sich nicht, aber du bewegst dich, dein Inneres bewegt sich. Und es entspannt und es kann wachsen und sich wieder in einer neuen Form erleben. Insofern auch das ganz spannend. Ja, auch mit Heilung generell. Yoga kann ja auch heilen. Ich hatte ja da auch mal so eine Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht und da war ja auch ganz viel dabei, auch jetzt, ich sehe in meinem Umfeld mit Yoga und Heilung. Hast du das für dich selbst oder in den Podcast-Gesprächen, war da auch mal das Thema Yoga und Heilung, so in dieser Kombination?
Also auf jeden Fall, also man darf ja keine Heilversprechen abgeben, ne? Man darf ja nicht sagen, dass das auf jeden Fall was hilft, sondern nur es könnte helfen, es hat schon anderen geholfen oder
unterstützt auch, darf man sagen, ne?
Genau. Ja, also unterstützen darf man schon sagen, man darf halt nur halt kein Heilversprechen abgeben, ne? Aber es gibt zum Beispiel beim Hormon-Yoga, wer das mal anhören möchte, für so Frauen auch so in den Wechseljahren und so, die lenken den Atem ja ganz bewusst zu bestimmten Hormondrüsen und die haben damit zum Beispiel super Erfolge. Also es gibt, oder die Skoliose-Patienten oder Yogis oder wie man sie in dem Falle dann nennen möchte, ne? Wenn die ihre Übungen machen, die für ihre Skoliose gut sind, haben die auch Verbesserungen. Und es gibt so ein paar Yoga-Stile und auch so ein paar Folgen, die wir gemacht haben, also die ich aufgenommen habe mit denjenigen, die da richtig guten Erfolg haben außerhalb der Schulmedizin, halt quasi durch das Yoga, ne? Weil die Schulmedizin kommt ja ganz oft an so einen Punkt, da kommen die nicht weiter. Dann müssen sich alle damit abfinden, wie es jetzt ist. Und dann plötzlich finden die zum Yoga und denken sich, oh nö, also so richtig abfinden, so unbedingt muss ich mich vielleicht nicht. Vielleicht gibt es was ich machen kann. Ne? Weil wenn man zum Arzt geht, dann sagt man ja meistens, hier, Herr Doktor, hier ist mein Problem, jetzt bist du dran. Und wenn man zum Yoga geht, dann sagt der Lehrer, komm her mit deinem Problem und jetzt kümmere dich darum. Ich zeig dir ein bisschen vielleicht wie. So, ne? Und dann kommt man so ein bisschen in die Eigenverantwortung und kann auch selber, kriegt auch das Gefühl, dass man selber was tun kann, als wenn man immer nur so abhängig ist von der Aussage eines anderen. Ne?
Das ist schön, dass du mal sagst, genau diese Eigenverantwortung und sich um sich selbst zu kümmern und das in die Hand zu nehmen, das gezeigt zu bekommen, aber dann auch selbst aktiv zu werden. Das setzt ja nochmal eine ganz andere Energie in sich frei, auch eine Hoffnung, ein Ziel, als wenn man sich da wirklich, wie du schon sagst, so in den Händen der Ärzte nur abgibt und sagt, jetzt macht ihr mal und ich bin jetzt krank, sondern wirklich zu sagen, okay, wenn ich selbst auch diesen Prozess unterstützen kann, dann ist das wunderbar. Und ich denke mal, da hat Yoga für jeden Menschen ganz viele verschiedene Zutaten, die man ausprobieren und nehmen kann.
Genau.
Und einfach
es ist
mal
ja auch ein
machen.
Weg, ne? Genau, man fängt halt an. Also die meisten gehen halt mit irgendeinem Problem zum Arzt. Dann macht er irgendwas und wenn man Glück hat, hilft es und dann ist es für die erledigt. Wenn man nicht so viel Glück hat, dann hilft es nicht so gut. Und wenn man sich dann auf den Weg macht, dann geht's halt los. Dann probiert man mal das, dann probiert man mal dies, dann trifft man dort, obwohl einem das nicht gefällt, jemanden, der einem einen Tipp gibt und dann geht man zu dem. Und irgendwie hat man das Gefühl, man wird dann so ein bisschen durch das Leben so geleitet. Ne? Man trifft Menschen, die man treffen soll, die einem irgendwas erzählen oder vielleicht sagen die auch nur einen Satz und man sieht die nie wieder, aber dieser eine Satz, den schleppt man dann mit sich rum, bis man's macht, was derjenige da gesagt hat oder so, ne? Und dann gibt es halt auch mal Sachen, die gut funktionieren oder die für eine Weile funktionieren. Und dann muss man sich halt vielleicht mal wieder was anderes suchen. Also das ist ja völlig legitim, ne? Jede Zeit braucht vielleicht was anderes. Und die meisten Leute sagen halt, ja, der Mediziner hat das halt studiert, 100 Jahre, und deswegen muss er das wissen. Aber der macht halt das, was er studiert hat. Und im Yoga gibt's halt noch eine andere Sichtweise oder eine andere Herangehensweise. Ne? Ich finde das so schön.
Du sagst
gerade,
man trifft Menschen und man kriegt was gezeigt, man hört was. Wenn die Menschen dich treffen wollen, wo können sie dich sehen, wo können sie dich finden? Wo kannst du ihnen was zeigen, mitgeben oder einen Satz mit auf den Weg geben, zum Beispiel?
Zum Beispiel in meiner Gesundheitspraxis. Da habe ich immer mal Menschen, denen ich was auf dem Weg mitgebe.
Sehr schön. Die ist in Bonn, gehe ich von aus, genau, oder deine Nähe?
Genau, die ist in Bonn. Mhm. Die heißt Energiefunke.
Okay.
Und da arbeiten wir halt auch energetisch.
Gleich unten. Ja.
Ja, also wenn Menschen Probleme haben, die sie irgendwie anders nicht so richtig in den Griff kriegen oder einfach mal eine Idee oder eine Meinung haben wollen oder so, oder genau, dann gehen wir das Ganze ein bisschen energetisch an, also aus einer anderen Ebene heraus sozusagen. Mhm. Ne? Ja, weil am Körper haben die ganz oft schon rumgedoktert, in Anführungsstrichen. Und vielleicht, da wir ja aus Körper, Geist und Seele bestehen, ist das Problem vielleicht auch in einer anderen Ebene noch verankert. Und vielleicht kann man es da lösen und dann wird es halt, dann überträgt sich das auch auf die anderen Ebenen. Ne?
Also quasi der Energiefunke, den ihr dann erarbeitet oder den du gibst.
Das ist der Funke, genau. Genau. Den kriegt derjenige und sein System arbeitet quasi damit.
Ja. Ja, und so ein kleiner Funke, der kann ja viel auslösen.
Ja,
ne?
einen ganzen Waldbrand.
Einen ganzen Waldbrand, ein Funke. Ja. Oder ein Funke kann ja ein Satz dann auch sein, wo du gerade von gesprochen hast. Man gibt einen Satz mit und der ist ja dann auch im eigenen System, arbeitet ähnlich wie bei Yoga Nidra, das Sankalpa, was ja auch ein Satz ist. So ein persönlicher Satz auf Selbstbild, eine Affirmation, einen ganz starken Satz, der dann auch wirkt. Genauso auch ein Funke, ein Satz, eine Energie, die letztendlich dann in den einzelnen Menschen sich dann ausdehnen kann, wie ein Waldbrand, aber dann auch das Innere erleuchten kann. Ne?
Ja, ein kleines Feuer entfachen, ne? Dass alles wieder fließt und alles sich wieder ineinander so ein bisschen miteinander bewegt. Ja.
Ein helles Licht quasi im Inneren entfachen.
Das eigene
größer
Licht.
Und größer. Ja. Das eigene Licht. Ja. Auch bei Yoga Nidra in Chittakash, das eigene Licht, das Symbol seines höheren Selbst dann auch zu finden. So, ne, in sich zu gehen, zu suchen, zu finden.
Ja, und manchmal braucht man einfach dafür ein bisschen Hilfe, ne? Also ich finde es immer schwierig, wenn man in einer Meditation sitzt und jemand zu einem sagt, so, jetzt schließ mal die Augen und dann guck mal ganz tief in dich rein und dann frag mal, was da los ist. Und das kann man natürlich machen, ne? Aber irgendwie denkt man sich so, ja, also ich kann jetzt sagen, ich bin hier gestresst hergekommen, heute ist dies und jenes passiert, ich habe noch das und das Problem, mein Chef ist auch noch blöd oder irgendwie sowas. Und das kann man sich dann da alles irgendwie denken, aber das ist ja gar nicht das, wo man dran will. Weil die Sachen, die man eigentlich herausholen möchte, sind ja die, die unbewusst sind. Und die kann ich nicht einfach so erreichen, indem ich mich hinsetze und mal reingucke. Und ganz oft ist das halt so, dass man jemanden von außen braucht, der irgendwie einen anderen Zugang vielleicht dazu hat und mal sagt, was ist denn eigentlich damit? Und dann denkt der andere, da habe ich ja schon ganz lange nicht mehr dran gedacht. Und dann kommt es plötzlich hoch. Aber so, ich finde es selber, für mich ist das schwierig, das so aus mir selber rauszuholen. Also na klar, kann man mal einen Einfall haben oder mal eine Idee oder man träumt mal irgendwas. Und wenn man sich morgens noch dran erinnert, dann kann man vielleicht sagen, ah, vielleicht hängt das mit irgendwas zusammen. Aber so grundsätzlich ist es doch ganz schön, wenn man das so mit einem Zweiten irgendwie, der ein bisschen objektiver ist, machen kann. Weil ganz oft vermeiden wir ja auch Sachen, die für uns irgendwie ein bisschen schmerzhaft sind. Ne? Dann sagen wir, nee, da will ich jetzt nicht dran gehen, das habe ich nicht gesehen. Da sage ich einfach, das weiß ich nicht mehr. Wenn einer aber jemand Zweites anspricht, dann ist es schwieriger zu sagen, nee, weil man sieht genau, ob der andere das merkt oder weiß oder ob dem was einfällt. Und das macht ja was mit einem.
Auf jeden Fall. Schöne Ideen zum Ende unseres gemeinsamen Podcasts. Also, was ich finden kann, haben wir gerade gesagt, der Funken, der Sternfunken.
Energiefunke.
Der Energiefunke, dein Podcast mit der Yoga-Detektivin. Das verlinken wir hier unten alles, deine ganzen Kontaktdaten. Und dann wünsche ich dir oder wahrscheinlich wir alle Zuseher und Hörer dir weiterhin viel Freude und Spaß mit deinen ganzen Projekten.
Danke.
Und vor allen Dingen hört euch ja bis jetzt 60 Folgen Jule, die Yoga-Detektivin, an. In den nächsten, jetzt fängt da gerade der Herbst an, die dunkle Jahreszeit, es wird früh dunkel. Man kann sich den einen oder anderen Podcast dann abends anhören, sich inspirieren lassen. Genau, das eine oder andere dann nochmal ausprobieren. Und ja, ich sage vielen lieben Dank für den schönen Austausch mit dir.
Ich danke dir, lieber Marc. Danke für die Einladung.
Ich wünsche dir einen schönen, entspannten Tag. Und bald.
Bis bald.
Vielen Dank nochmal, lieber Marc, für das schöne Interview mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr dem Marc gerne folgen möchtet bei seinem eigenen Podcast, der heißt Yoga, Zeit, Geist. Und ansonsten lasst uns noch ein bisschen feiern. Schön, dass ihr alle immer so fleißig, ausdauernd und interessiert dabei seid. Gebt gerne Feedback, vergebt gerne ein paar Sterne in eurer Podcast-App. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas habt. Ich freue mich über jede Nachricht. Bis zur nächsten Folge.